This is Viva Con Agua.
Water is a human right. Das hier ist ein Podcast, aber nicht irgendein Podcast, sondern der Podcast von Viva Con Agua und der Welthungerhilfe. Es geht hier um Menschenrechte, auch um eine Petition. Wenn das für dich nach Kampf klingt, dann wollen wir dich inspirieren, denn für uns ist Wasser pure Lebensfreude. Vor 15 Jahren haben wir Viva Con Agua gegründet. Damals war die Zahl der Menschen ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser bei 1,2 Milliarden. Heute sind noch 580 Millionen Menschen ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser. Es scheint so, als wäre die Vision Wasser für alle keine Utopie. Gemeinsam mit meinem alten Schulkameraden und Edeljoker Michael Fritz werden wir in diesem Podcast mit mehreren Menschen darüber sprechen, warum auch sie davon überzeugt sind, dass eine nachhaltige, sozialere und gerechtere Welt keine Utopie ist. Seid dabei, schaltet ein, werdet Fördermitglied, be part of the family. Alle für Wasser, Wasser für alle. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Water is a human right, mit keinem Geringeren als Markus Winter, a.k.a. Mackes. Ich wollte heute mit dir über Ego-Shifts reden.
Okay.
Hast du schon mal einen Ego-Shift in deinem Leben mitgemacht?
Ja, bestimmt viele. Erklär mir erstmal, was du unter Ego-Shift verstehst, damit
wir das drüber reden können. Dass dein eigenes Ego nicht mehr so wichtig wird und das andere Ego eine höhere Relevanz hat.
Okay, aber das ist ja nur der Ego-Shift in die eine Richtung. In die andere Richtung wäre ja, dass das eigene Ego noch mehr Raum einnimmt.
Richtig.
Gibt es auch als Ego-Shift.
Absolut. Also das heißt,
ich glaube, ich hatte beide schon.
Beide schon? Mhm. Kannst du dich an einen noch erinnern?
Ich glaube, mein Ego-Shift nach oben ist so unfassbar früh passiert. Also so in so Kindheit, Übergang, Jugend oder so. Irgendwann habe ich so wie so einen Boost bekommen. Ich weiß gar nicht wieso. Ich habe nicht so viel Anerkennung oder so schon gehabt, sondern irgendwie dachte ich so, ja, weißt, jetzt erobern wir die Welt. Und da braucht man schon auch so wie so einen Ego-Boost. Das war schon sehr, wie soll ich sagen, so im Nachhinein würde ich so beschreiben. So, dass das irgendwann kam, weil ich eher ein schüchternes Kind war und ganz plötzlich gab es so einen Boost und dann war bestimmt auch zu viel Ego da, das dann über die ein oder andere Pleite und das ein oder andere Hinfallen dann auch wieder so korrigiert wurde. Ich glaube, so einen Boost in die Richtung gab es auf jeden Fall und nach unten immer wieder. Also Ego-Killer Nummer 1 seit 10 Jahren waren die Orsons immer. Man denkt, das wäre so ein Ego-Boost gewesen, aber wir reden so hässlich und offen miteinander, dass wenn einer denkt, er wäre irgendwas Cooles, kriegt er so Feuer von den anderen, dass das sich immer reguliert hat. Und die haben auf jeden Fall schon viele Ego-Blasen zerplatzen lassen.
So. Das heißt, bei Orsons kann keiner durchdrehen, weil die anderen drei sofort einen runterholen?
Manchmal nicht sofort, jeder versucht es auch irgendwie. Man vergisst es auch immer wieder, aber wir sehen uns vor lang nicht. Jeder friemelt da selber an seiner Mucke rum, dann sehen wir uns und zeigen, was wir so gemacht haben und jeder denkt, er hat jetzt das goldene Ei geschissen. So, dann sitzen wir zusammen, obwohl nicht jeder, aber ich denke immer, ich habe ein goldenes Ei geschissen, jetzt habe ich vorher viel gelernt und so, zack, dann sitzen wir zu viert zusammen und wenn man dann so merkt, dass so das eigene Zeugs gar nicht so scored oder gerade gar nicht so in unserem Vierer-Konstrukt irgendwie was Besonderes ist, dann ist es echt immer wieder schmerzhaft, weil man so halt das sich eingesteht und sagt, okay, das ist die Abmachung, die wir haben hier zu viert. So. Und dann, ich habe mit jeder Platte wirklich unfassbar viel gelernt, aber während ich die Platte gemacht habe und gerade nicht so Skizzen hatte und so gescored habe, hat es sich übelst kacke angefühlt. Und es hat richtig geschmerzt. Und erst so ein halbes Jahr nach Release habe ich so gemerkt, ah, okay, wow, ich habe unfassbar viel gelernt und ich habe unfassbar viel auch wieder auf der Strecke gelassen, was ich dachte, jetzt bin ich der Grösus und der geile Typ, der schon alles gelernt hat, so ein bisschen.
Verlangt das Künstler-Dasein diesen Schmerz, um einen künstlerischen Ausdruck zu haben?
Ich finde dieses komische, wenn man das so als Gleichung aufstellt, dann nicht. Wenn man sagt, du musst Schmerz haben, damit du irgendwas darstellen kannst, nein. Also, Schmerz ist nur eine krasse Emotion wie auch Liebe oder Glück oder sonst irgendwas, die halt was auslöst. So. Und ja, Schmerz funktioniert oft, weil Leute nicht damit umgehen können und das dann über Umwege dahin kommt und deswegen ein ganz guter Treibstoff sein kann. Aber das ist sicher nicht der einzige Treibstoff. Also ich weigere mich zu sagen, dass das braucht, aber es funktioniert voll gut.
Wenn du dich in Runden vorstellen musst, so in dieser klassischen Smalltalk-Situation, welches Label packst du dir selber drauf?
Mir selber?
Ja, also wie stellst du dich vor? Sagst du, hey, ich bin Markus Winter, ich mache das und das? Oder also wenn es dann zu einem Thema kommt, wie was man so macht?
Ich weiß nicht, ob ich so eine Pauschalantwort habe. Vielleicht sage ich, ich mache sowas Ähnliches wie Musik. Vielleicht so.
Warum sowas Ähnliches wie?
Weil es mir immer so vorkam, als ob ich so eigentlich ein Betrüger bin, der halt Leuten zugeschaut hat, wie man sowas macht. Weißt, ich konnte kein Instrument spielen, ich kann keine Noten, ich war technisch so in diesem Programm so krass gut. Ich kam mir immer vor wie so ein Betrüger, der sich halt selber sich das überlegt hat, wie man das macht und dann so eine eigene Form hatte. Aber ich kam mir nie vor wie ein Musiker. Und ich mag das aber auch so, ein Betrüger zu sein, weil ich betrüge die Form der anderen, wie die das machen, und habe dadurch so eine eigene Form. Also, aber ich bin eigentlich nur ein Betrüger.
Fraud. I'm a fraud. Also deswegen so eine ganz eigene vielleicht Art der sowas Ähnliches wie Musik gefunden für dich? Also du hast ja schon einen sehr uniken Style auch in vielem, was du machst.
Ich glaube, das, also weiß ich nicht. Danke, wenn das so ist. Und ich glaube, das kommt halt immer, wenn man so eine Lösung finden muss, weil es nicht so eine einfache Lösung gibt. So, zum einen, also das ist der eine Antrieb, in merkwürdige Gefilde zu kommen mit seiner Kunst. Und der andere ist auch so halt eine klare Vision zu haben, was man gut und was man schlecht findet, und versuchen, da in sich, in der eigenen Birne, das, was da ist, dem nahe zu kommen und nicht irgendwas, was man in der Ferne sieht, dem nahe zu kommen. Und das habe ich immer wieder versucht und immer wieder, ich finde das wirklich gut, wenn es so und so ist. Ich finde das lustig, wenn es so, ich finde es interessant, wenn der Tod in einem pissgelben Anzug daherkommt. So, und erstmal den Zugang erschwert, aber dann einen ganz anderen Zugang aufmacht. So, ich finde das besser, als jetzt mich in ein Interview zu setzen mit der Bunten und zu sagen, hey, guck mal, so war das, ich hatte voll den Schmerz und dann habe ich jetzt ein Album gemacht. Das war meine persönliche Präferenz. So, Label oder irgendjemand anders hätte gesagt, hey, erzähl doch einfach die, weißt du, so, also ganz oft was so eine Ausflucht und vielleicht auch eine Unsicherheit oder einfach so meine Präferenz, Dinge zu machen, die dazu geführt haben, dass ich jetzt so merkwürdige Musik, sowas Ähnliches wie Musik mache.
Wann hast du für dich entschieden oder gemerkt, dass du auch neben dem sowas Ähnlichen wie Musik auch noch andere künstlerische Ausdrucksformen nutzen möchtest, um dein Leben zu bereichern oder zu kommunizieren?
Ehrlich gesagt schon immer, schon vor der Musik, weil ich mich, wie gesagt, nie als Musiker verstanden habe. So, ich werde jetzt Musiker. Das ist jetzt so, ich habe jetzt wieder Musik gemacht und so sitze an der neuen Platte und da habe ich so gemerkt, okay, wow, jetzt lerne ich Musik. Wie geht Harmonie? Ich benutze mal andere Chords. So.
Es kann halt sein, dass jetzt richtig scheiße
ist. Jetzt wird's richtig kacke. Oh shit, jetzt wird's miserabel.
Hat dir diese naive oder naiv, hat manchmal eine schlechte, komische Konnotation oder so, einfach dieser sehr spielerische Umgang damit geholfen, überhaupt dorthin zu kommen, wo du jetzt bist?
Ja und nein. Es hat sicher Sachen verbaut, was dann halt so Lo-Fi-trashig wurde. Und einfach nur, weil man es nicht anders konnte. Aber es hat natürlich auch vorher Sachen aufgemacht. Diese ganze Gitarrenkonzert, Kabarettform, die ich da irgendwie habe, die ist nur deswegen entstanden, weil ich halt so schlecht darin war und keine Angst davor hatte.
Und
so.
Weil du Theater gespielt hast in Wien, oder? Korrigier mich, oder? Du konntest genau, wahrscheinlich nur diese Elemente rüberziehen, weil du sie in einem anderen Genre gelernt hast oder gesehen hast.
Genau, aber ich habe in Wien zum Beispiel gar nicht Theater gespielt. Ich saß da nur rum. Ich hatte da wirklich gar nichts zu tun. Ich habe diese Theatersachen mit Bartek davor so im Raum Stuttgart gemacht. Mhm. Bin dann nach Wien gezogen und hatte keine Aufgabe, nichts, kaum Geld, saß in einem WG-Zimmer, das ich mir angemietet habe, und dachte, okay, was mache ich denn jetzt? Und damals habe ich immer so Beats produziert. Mhm. So. Dann dachte ich, das ist doch alles Kacke. So, was für ein Instrument kann ich so? Ich will Basic. So, und dann war es klar, entweder Klavier oder Gitarre. Gitarre habe ich als 13-Jähriger mal kurz gelernt in der Musikschule in Kommerzstein.
Ah ja.
Da hat mich meine Mama hingesteckt und da habe ich ein halbes Jahr Gitarre gelernt und dann hat es mich aber angekotzt, weil ich Rockstar werden wollte und immer noch so komische, was für Lieder, der Morgen ist aufgegangen gespielt habe auf der Akustikgitarre. Bin kein Rockstar geworden, es hat mich genervt. Ich habe damals aufgehört, die Gitarre nie wieder in die Hand genommen und dann in Wien die Gitarre genommen und dachte, okay, wenn ich jetzt ganz reduziert bin, singen kann ich auch nicht, ich will damit auftreten. Dann habe ich Texte geschrieben und nur die schlimmsten Lieder über die schlimmsten Katastrophen auf der Welt und das traurigste Zeug, was mir eingefallen ist, gesungen und die Leute haben sich kaputt gelacht, weil ich einfach so wack war. Und wollten dann aber nicht lachen, weil es ihnen unangenehm war wegen der
Themen. Über den Text.
Genau. Und das war die Geburtsstunde von den Gitarrenkonzerten damals in Wien. Und das ohne den Dilettantismus und ohne diese Wackness, so, hätte wahrscheinlich nicht funktioniert. Und dann ist, also so
der Bruch war entscheidend.
Ja, und die Unsicherheit, wenn man alles etikettieren kann und genau weiß, was das ist und sofort ins Regal stellen kann und okay, das ist so ein Songwriter, der ist nachdenklich und der sagt uns jetzt was über die Welt oder so. Oder ist ja bei euch wahrscheinlich genau dasselbe, wenn man sofort etikettiert, okay, das ist Welthungerhilfe, ach, die machen sowas, zack, ab, Stempel drauf, fertig. Und ich glaube daran, dass wenn man noch durchdringen möchte, braucht man manchmal einen Überraschungsmoment oder eine Unsicherheit oder sonst irgendwas. Und die Gitarrenkonzerte waren eigentlich nur genau das. So, ich habe es durchkonstruiert, wann ich wo jemand aufs Glatteis führe, wann nicht, wann ich jemand wieder nah ranlasse, dass die Leute so überrascht und unsicher und so sind, dass ich dann im genau richtigen Moment einfach wieder zu denen reden kann und ihre Aufmerksamkeit habe. Manchmal hat das eine halbe Stunde im Konzert gedauert, bis ich eine Minute Aufmerksamkeit hatte und danach war wieder alles weg. So. Und da glaube ich auf jeden Fall dran und dafür braucht man manchmal auch das Dilettantische oder so einen kindlichen, dummen, schnellen Geist oder nicht eine Fähigkeit, sondern einen Impuls. Also sag, wie das bei Viva Con Agua ist.
Weil ich wollte gerade fragen, ob vielleicht deswegen auch Viva Con Agua mit dir ganz gut harmoniert hat. Bisher und.
Nee, das hat wirklich nur, also in den Anfangszeiten nur harmoniert, weil du ein nerviger Nervtyp bist. Und das haben wir, glaube ich, schon im letzten Podcast hier zusammen besprochen. Und ich bin dir sehr dankbar, dass du so nervig bist. Nicht in dem Moment, sondern immer danach. Aber ich glaube, das war einfach, für die Leute, die es nicht wissen, Micha und ich haben Basketball gespielt früher zusammen in Ludwigsburg. Da waren wir Kids.
13.
Ja, so 13, 14, 15, sowas. Und daher kenne ich Micha. Und damals ist so Viva Con Agua gerade gestartet und mehr
also oder nicht, weniger. Nicht als wir 13 waren, sondern als wir dann 22 waren.
Ja, genau. Also.
Nur für die Leute.
Aber genau, da mit 13 hast du Viva Con Agua.
Genau.
Mit 7 haben die das gegründet. Genau. Und deswegen war das immer schon so eher eine freundschaftliche als jetzt eine berufliche Verbindung, die wir hatten. Von Anfang an, und da war natürlich Viva Con Agua noch ganz klein und hat die ersten Aktionen gemacht. Und Meckes und Plan B war damals genauso klein. Und
bisschen größer, würde ich sagen.
Ein bisschen größer als Viva Con Agua, überleg mal.
Jetzt ist Viva Con Agua ein bisschen größer wie Meckes und Plan B.
Aber Meckes und Plan B, Kalifornien, kommt bald.
Ja. Das stelle ich mir als sehr witziges Format vor.
Ja, ich mir nicht.
Bartek und Meckes versuchen es in L.A.
Das ist ja schon sehr
in
gut.
Compton.
Ja.
Klopf, klopf.
Schon Bartik allein wäre da sehr witzig.
Ja.
Genau, und deswegen war das ja schon eine sehr, sehr frühe Ehe zwischen uns oder zwischen Viva Con Agua und Meckes, die, bevor ich überhaupt kapiert habe, was wir da machen, weißt, bevor ihr noch genau kapiert habt, was ihr da macht, haben wir schon kollaboriert.
Ja.
So. Und dass das über die Jahre wirklich so gut gehalten hat, ist wirklich, und jetzt bin ich wieder zurück bei deiner Nervigkeit halt, deswegen hat es nur funktioniert, genau wie jetzt Podcast, weißt? Ich habe irgendwelche Termine, du sagst einen Tag davor, hey, willst du nicht noch einen Podcast machen? Ich sage, wann? Ach, Micha. Und jetzt sitze ich hier und mach's und freue mich.
Aber freust du dich jetzt schon oder erst nachher? Dann,
ich freue mich jetzt schon. Okay. Nämlich schon hier, bevor wir uns, also vor dem Studio, wo wir uns getroffen haben, als ich dich gesehen habe, habe ich mich gefreut.
Als ich draußen noch geschlafen habe.
Aber bei jeder WhatsApp habe ich mich nicht gefreut. Da war ich auch so, oh Gott, wie komme ich da raus? Braucht das wirklich? Hat er nicht genug andere Podcast-Partner? So.
Du weißt, du kannst jederzeit absagen.
Ich weiß. Ich sage jetzt ab.
Also, diesen ciao. Podcast gebe ich nicht frei.
Das war's.
Ciao, ciao. Meckes verlässt den Raum. Für dich, du bist ja auch wahrscheinlich bekannt und wenn man deinen Texten hört und ich kenne dich ja gut genug, auch relativ ohne Wertung verkopft.
Ja.
Du machst dir viele Gedanken über die Welt. Wie schwierig und wie viel stand dir das Verkopfte auch im Weg, dass du dich engagierst? Also so, wie viel hast du dir im Kopf gemacht vor der Uganda-Reise? So als wir 2013 mit Ripke und Materia und ZDF in Begleitung nach Uganda geflogen sind.
Gar nicht. Das war kaltes Wasser und da wollte ich direkt
so rein.
Da war ich dankbar für die Möglichkeit. Ich wollte sofort dorthin. Ich wollte das sehen. Ich wollte das erfahren. Ich wollte einen Eindruck bekommen und so. Da war überhaupt nicht, ist das gut oder ist es oder wie ist das für mich oder wie war so. Nee, das war direkt die Ampel auf grün. So. Dass ich mir dann dort viele Gedanken gemacht habe und auf dem Flug bestimmt viele Gedanken, wie wird das sein, und danach viele Gedanken gemacht habe, auf jeden Fall. Aber so im Initial überhaupt nicht.
Gibt es noch Momente, wo du im Hier und Jetzt oder im heutigen Leben so zurückdenkst und dachtest, ja, oder einfach nicht, gar nichts, also nicht, was du dachtest, sondern einfach nur, denkst du da öfters noch an die Reise und an die Erfahrung? Gibt es da so einprägende Sachen, die manchmal wieder in den Hinterkopf kommen oder in den Vorderkopf? Oder?
Bestimmt. Also nicht, dass es so die eine Situation in meinem Alltag hier in der westlichen Welt gibt, wo jetzt kommt die eine Erinnerung zurück, weil das triggert das jetzt. Das glaube ich nicht, sondern ich glaube eher, dass es so, dass man das immer so in Microdosing, dass man es so als Mikrodosis immer mitnimmt und das meine Sicht auf die Welt ein bisschen eingefärbt hat. Und sicher auch nicht um 180 Grad gedreht so, sondern vielleicht einen Blick oder eine Neigung meines Kopfes in eine bestimmte Richtung in eine bestimmte Richtung, um da die Dinge zu betrachten, vielleicht eine Stütze gibt, dass ich da weiterhin gucken kann oder so. War vielleicht ein kompliziertes Bild, ich weiß nicht, ob man das in dem Podcast...
Dezent verkopft, aber...
Ob man das in dem Podcast hinbekommt. Ich meine, was ich damit sagen wollte, es ist so ein Teil meiner Sicht auch geworden und bestimmt nachhaltig. Und ich habe bestimmt auch immer wieder auch kleine Anekdoten davon erzählt in Runden oder so. Also ich habe es so nach außen getragen, und aber irgendwie hat es auch irgendwas in mir gemacht wahrscheinlich. Da waren ja auch genug, was waren da für krasse Momente. Was mir so jetzt als erstes gerade einfällt, wenn du mich frag mal, was mir jetzt als erstes einfällt von der Uganda-Reise.
Ich habe jetzt eine Frage, mit der rechnest du wahrscheinlich
okay,
nicht.
Komm.
Was fällt dir als erstes ein, wenn du an die Uganda-Reise denkst?
Krass. Da muss ich erstmal überlegen. Was mir als erstes einfällt, ist, dass wir bei dieser Schule waren und wir waren bei einer Schule und die haben uns empfangen und haben so eine Feier quasi für uns gemacht und haben quasi für uns auch gekocht und zu essen gemacht, und wir haben kurz davor gegessen. Wir sind da hingekommen und waren satt. Und dann gab es eine Aufführung und wie gesagt, Martin, Paul, du, Rest der Truppe, alle satt. Und dann haben die Gäste erst essen lassen, bevor alle anderen essen. Das heißt, wir saßen an einem Tisch, uns wurden die Teller vollgepackt. Es gab Fleisch, was es dort fast nie gibt. Und wir saßen da und konnten, also man sagt ja nicht nein, es ist alles eine Geste. Wir saßen da und haben das gegessen, obwohl wir satt waren, und 600 Schüler haben uns zugeschaut. Und das war so tough, dort satt zu sein und dabei beobachtet zu werden, so, und noch Fleisch zu essen, was es da nur an Feiertagen gab in der Schule, und das nicht hungrig darauf zu sein, das war so schrecklich. So. Und zum Glück haben wir es dann auch irgendwie gemanagt, den Fokus ein bisschen von uns wegzunehmen und das Essen zu teilen mit allen, die so da waren. So undercover, dass es irgendwie die Lehrer und so nicht mitbekommen haben, dass so... Zum Glück haben wir das so lösen können, aber das war tough. Und das, wenn man sowas einmal erlebt hat, dann kommt das in irgendeiner Form wieder. So. Hör auf, mich zu filmen.
Sorry, jetzt vor der Instagram. Ich kann mich natürlich sehr gut an diese Szene erinnern und dann natürlich auch die, dann, wenn man dann auch in die Augen von 600 Kindern und Schülerinnen und so weiter schaut, dass man natürlich sich dann auch die Frage stellt, ja, wer ist von denen, hätte jetzt vielleicht viel mehr Bock auf diese Portion als wir, ne? Also inwieweit ist dieses auch zu schaustellen, also man wird da ja dann auf so ein Tablett gepackt als weißer vermeintlicher Retter, ne? Dieses White Saviorism auch. Hm. Inwieweit waren die Dinge damals schon so bewusst oder war es einfach eher so ein Gefühl, so, oh, das ist jetzt unangenehm oder ey, ich werde hier auch gerade präsentiert als Retter und was habe ich gemacht? Ich habe mich mit Pfandbechern abwerfen lassen auf dem Festival und ein, zwei Songs gemacht und dies, das.
Voll direkt von Anfang an war man unfassbar weiß dort. Und das haben wir uns ja auch auf der anderen Reise in Kenia haben die uns das ja auch so schön, haben die so ein Theaterstück für uns gespielt, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wo die einfach mit einer Dose an der Schnur eine Kamera gemacht haben und einen sowas reingestülpt haben, dass er dick ist und dann waren das die Weißen, die halt da rumfilmen und nur wenn die da sind, machen die das Foto und wenn die weg sind, interessieren die sich überhaupt nicht mehr. So. Die haben uns das vorgespielt und es war das Lustigste, was ich überhaupt gesehen habe und so und das Richtigste. Und wenn man dann durchs Slum läuft mit Personenschutz von mit Leuten oder als wir auf der Müllhalde waren, wo wir nicht mal irgendwelche Polizei mitnehmen konnten, sondern einfach Gangmitglieder auf uns aufgepasst haben, weil das eine Zone war, wo nicht mal Polizei mit rein darf und da einfach so Dudes, die halt eine Schafe so unterm T-Shirt haben, auf uns aufpassen, dass wir da rumlaufen können, weil wir eine Abmachung haben, dann merkt man ganz klar, dass man von woanders kommt und unfassbar weiß ist und das ist schon von, also das war die ganze Zeit da. Haben wir auch mit Steiger in Kenia und so unfassbar viel.
Ja, für alle, die es nicht wissen, es gibt da einen sehr zerpickenden Beitrag auf Weiß, damals glaube ich meistgeklickteste. Es ist immer zu wenig da, sehr gute Überschrift. Das bezog ja auf die Hilfe. Warst du schon mal in deinem Leben am schlimmeren, asozialeren, das ist, die Worte treffen es natürlich, beschreiben es nicht genau und so, Ort wie in dieser Müllhalde? Also vielleicht, ich meine, für die Leute, dass sie ein Bild kriegen, ja, das war ein gefühlt Hektar große Müllberge, wo ein Bagger den Müll hochgeworfen hat und dann Kinder und Menschen den Müll sortiert haben. Tiere rumlagen, es stank höllisch. Du hast ein Video da gedreht, auch sehr krasser Bruch mit dem roten Anzug. Hm. Also auch von der Ästhetik krass, ne? Weil du in feinen Zwirn, rot, mit deinen schönen blauen Augen und diesem wuschigen blonden Haar, ja, für die Podcast-Hörerinnen und so müssen wir das ja auch transparent machen, wie du aussiehst.
Genau in dem Moment musst du das machen, wenn wir über die Müllhalde reden.
Entschuldigung, okay. Ja, um vielleicht auch Leichtigkeit genug reinzubringen, um uns da hinzubringen. Weil für mich war es wirklich, glaube ich, in all den Reisen eines der schlimmsten Dinge, die ich gesehen habe in meinem Leben. Der unmenschlichsten Situation.
Das war vielleicht der unmenschlichste Ort, so, an dem man war. Nur von dem Ort. Also, das war unglaublich, weil das hat ja nicht aufgehört. Das ging ja bis zum Horizont. Man war mitten, man hat noch nie sowas gerochen. So, und die Selbstverständlichkeit, mit der Leute dort gearbeitet haben oder in dem Müll geschlafen haben, das war das Schlimme. Dass das nicht mehr, dass niemand gesagt hat, guck mal, das ist das Schlimmste, was ich jetzt gerade heute erlebt habe, sondern die Leute sagen, das ist das Normalste. Das war das Schlimme. Das war
die Normalität des
die Normalität von so einer Vorhölle, die hier auf der Erde ist, weißt, dass die überall Plastik verbrennen, um an Kupfer oder so ranzukommen. So überall, wie gesagt, der schlimmste Geruch, den man sich überhaupt vorstellen kann. Wir konnten da gar nicht unvermummt rumlaufen. Und uns wurde aber irgendwann so gesagt, hey, vermummt euch mal nicht die ganze Zeit, weil sonst respektieren die euch nicht. So als sonst denken die, ihr seid so Aliens. Genau die, von denen wir vorhin geredet haben. Die weißen, komischen Typen, die jetzt nur hier Savior spielen wollen. Also waren wir auch alle unvermummt. Und ich weiß noch, dass wir danach Stunden später Basketball spielen waren. Mhm. Auf so einem Court. und Hustattacken hatten, dass wir dachten, wir sterben. So einfach nur von der Stunde oder so, die wir da auf diesem Ort, an diesem Ort waren. Und die leben dort, die schlafen dort, die arbeiten dort. Das war das Schlimme. Die Normalität der Vorhölle, die es hier auf Erden gibt. Wow. Ja, gibt es kaum schlimmere Orte.
Witzig, dass du das Basketballspiel erwähnst, weil ich glaube, das hat mir sogar geholfen in der Aktivität und irgendwie damit dann vielleicht sogar umzugehen vor Ort, dass man halt sofort also in so eine Transformation geht. Wenn ich zurückdenke, dann haben wir da sehr oft, waren wir eigentlich aktiv. Du hast einen Song gemacht über die Club Marte Fabrik.
Mit Martin zusammen.
Martin. Hat dir das geholfen, dort so eine Aufgabe zu haben? Also gerade in diesem Kontext, ey, ich bin hier eigentlich als weißer Privilegierter, du bist ja auch so ihr Schwabenländle, Bildungsbürgertum eher als ne, Arbeiter, dass dir das geholfen hat, da eine Aufgabe zu haben, dort einen Song zu machen.
Ich fand es eher weird, den Song zu machen und da dem so eine Form zu geben. Ich fand es eher besser, wenn ich keine Ahnung, dumm rumgetanzt habe und mit Kindern oder mit Händen und Füßen geredet habe mit Leuten und so einfach und wir versucht haben, irgendwas das zu durchbrechen, dass es genau diese komischen zwei Welten sind und das Versuchen so menschlicher oder so irgendwie auf eine Ebene zu bringen, wie wir kommunizieren können, das fand ich irgendwie sehr viel besser und fand es dann eher weird, dass, okay, wir sollen jetzt ein Lied machen, ich kenne keine Musik von denen, wie, was, wo, was soll ich denn da jetzt überhaupt, ich habe doch gar nichts da jetzt zu sagen, was ich in 12 Zeilen da irgendwie kurz hinschreibe. Das fand ich, war das viel weirdere. Als wir es dann gemacht haben, dann war es einfach musizieren und dann ging das auch wieder weg und wir haben einfach Spaß gehabt im Studio und haben das schnell irgendwie gemacht. Aber so die Idee, dass das ein Geländer für mich ist, an dem ich mich festhalten kann, überhaupt nicht. So. Erst, ja.
Gab es dann bei der zweiten Reise, du bist einer der wenigen, die zwei Reisen auch gemacht haben, so eine andere Erwartungshaltung, weil du schon wusstest, was so dich ein bisschen erwarten könnte? Oder gab es eine, bist du da anders rangegangen?
Muss ich kurz mal überlegen, wie das überhaupt war. Dazwischen. Also bestimmt bin ich anders rangegangen. So. Ich glaube, ich bin sehr viel kritischer rangegangen. Und wir waren auch sehr viel mehr, bei der zweiten Reise waren wir in Kenia und sehr viel mehr gefühlt in der Stadt und so, im Slum. Und bei der ersten waren wir so voll auf dem Outback und waren irgendwo, also so richtig lost in so Dörfern und so. Und bei der zweiten Reise war ich, glaube ich, viel kritischer und habe das viel mehr auch überprüft, inwiefern das so ein abgekartetes Spiel auch drumherum ist. Weißt du, da habe ich zum ersten Mal auch so, in der Stadt waren auch andere NGOs, weißt du? Dann kriegt man mit, ah, okay, das ist auch so ein NGO-Business und so, weißt du? Und ganz plötzlich, und dann waren wir da in diese komischen
Kibera.
Veranstaltungen. Ah. In Kibera waren wir natürlich die ganze Zeit und Bangkok hat auf uns aufgepasst, der Typ mit der krassen Narbe und so. Stimmt. Und den habe ich auch so gefragt, hey Bangkok, also nachdem man sich so angefreundet hat, er war 2 Meter groß und der war unsere Security, nur ein Dude. So, der hat alle gekannt und der hat auf uns aufgepasst. Dann habe ich ihn irgendwo, und der konnte Englisch, was ja auch nicht so viele konnten. Dann habe ich irgendwann gefragt, hey Bangkok, was wäre jetzt, wenn ich ohne dich hier rumlaufen würde? Und der sagt, du würdest hier nicht ohne mich rumlaufen. Ich sage, aber was wird passieren? Er so, hey, also alles, was du bei dir hast, hättest du nicht mehr. So. Und wie es dann weitergeht, keine Ahnung, darüber will ich nichts sagen. So. Und dann zu wissen, dass wir halt nur mit Bangkok da rumlaufen können und dass andere NGOs mit anderen Bangkoks da rumlaufen. Und aber dann wiederum Bangkok so zuzuhören, wie er sagt, hey, aber ich laufe hier mit euch rum, weil ich will, dass das ein anderes Bild hiervon gibt. Ich will, dass Leute hierher kommen können. Ich will nicht, dass es eine No-Go-Area ist. Ich will auf euch aufpassen, weil ihr Gutes tut und weil ihr darüber berichtet so. Und deswegen laufe ich mit euch rum. So, nicht, weil ihr mir Geld gebt, sondern dass sich das Image verbessert hiervon und dass es so wieder Teil hat an dem Weltgeschehen und dass man nicht nur das abtut, als das ist ein Slum, wo wir nicht hingehen können. Und ja, all diese Eindrücke waren irgendwie so war ich kritischer, fand ich schwieriger.
Um das vielleicht für die Leute zu kontextualisieren, wir waren da in Kibera, in einem der größten Slums.
Nambanane.
Ja. Nambanane, wie Octopiso sagt. Wo 900.000 Menschen auf sehr, sehr engem Raum leben und über 200 NGOs zusammenarbeiten. Und die Kritik, wenn ich dich richtig verstehe, ist auch, dass sie nicht zusammenarbeiten, sondern eigentlich gefühlt jede NGO die Daseinsberechtigung der Probleme braucht, um sie zu kommunizieren, um Business zu machen. Spenden zu sammeln, Leute zu aktivieren, dass sie sich engagieren oder in irgendeiner Weise. Und da aber also nicht quasi das Problem per se gelöst haben wollen, weil dann hätten sie fast keine Daseinsberechtigung mehr.
Ja, also da bist du so ein, genau, wenn man es vorwerfen will, dass manche einfach das machen, um was zu tun zu haben. So. Und auch nicht diese Wand durchbrechen. Weil man kommt dorthin und da ist eine unsichtbare Wand. So. Wir sind die komischen Typen, die herkommen, die Geld haben und wir stehen vor einer Wand. Und was Viva Con Agua und auch schon bei der ersten Reise in Uganda einfach sehr gut gemacht hat, ist, dass man versucht, wirklich Zeit zu haben und diese Wand zu durchbrechen und mit den Leuten so zusammen ist und auch denen ermöglicht, auch sagen zu können, hey, seid mal da nicht so Mongo und bleibt nur fürs Bild oder was weiß ich, sondern bleibt mal da und schaut mal genauer hin und so. Und dass man so einen Dialog einfach hat. So, und da hat man so das Gefühl, okay, ich weiß nicht, ob alle diesen Dialog hier haben oder manche halt so ein Business oder so ein Modell daraus gemacht haben. Spätestens dann, als wir an dem, Tag der Deutschen Einheit oder so, in der kenianischen Botschaft waren und alles ad absurdum geführt wurde und überall wir umgeben von Deutschland fahren.
Weißt du noch deine erste Rap-Zeile?
Nee, weißt du noch meine erste Rap-Zeile?
Ja, klar. Also wir haben ja im Vorfeld gefragt, ob da nicht Materia und Mecke spielen können und da haben ein Nein bekommen und wir sind direkt aus dem Maasai-Gebiet gekommen mit Octopiso. Da habe ich auch gleich noch eine Frage und ich bin dann zu der Band gegangen und habe nach einem Hip-Hop-Beat gefragt und habe den Leuten gesagt, sie sollen noch näher kommen, weil wir haben einen ostdeutschen Rapper mit Materia da und westdeutschen Mecke, es passt doch perfekt zur Tag der Deutschen Einheit. Und du bist auf die Bühne gegangen und das war die erste Zeile unserer Performance. Die Aussicht ist ja wunderschön, man kann sogar die Slums sehen. Weil im Hintergrund des Botschaftsgeländes waren die Slums zu sehen. Und natürlich, wie so ein Botschaftsevent ist mit Kanapé und Co.
Und Kanapé und Militärattachés.
Militärattachés. Die alle ein Selfie bekommen haben mit
Bartensteiger. Voll, also Weltbank-Leute, weißt du, so, dann da rumhängen. Das ist ja wirklich eine absurde Gästeliste dann da.
Ich glaube, wir waren die absurdesten Gäste. Gefühlt. Und vielleicht.
Ja, auch wir nicht. Waren für die absurd, aber die waren alle für mich absurd. Ja.
Ist es oft so im Leben bei dir, dass du für die Menschen absurd bist und die Menschen...
Ich bin in meinem normalen Leben wirklich voll unabsurd. Denke auch gar nicht so viel nach und bin so...
Glaube ich nicht.
Ganz normaler Dude.
Glaube ich nicht. Braucht man Kunst, um die Mauer zu zerbrechen? Also haben wir zum Beispiel Octopiso, der ja dann das kenianische Pendant zu dir und Martin war als Musiker und als Kommunikationsebene. Braucht man den vor Ort, damit man die Mauer durchbrechen kann?
Man braucht irgendwas. Also ich weiß nicht, ob es unbedingt Kunst ist oder ob es vielleicht auch ein
Sportler.
Man braucht irgendwas, um das kurz normal anfühlen zu lassen oder einen gemeinsamen Nenner zu haben. Das braucht man. Es könnte vielleicht sogar Business sein. Wenn einer aus Kenia voll Bock auf Business hat und du kommst dahin, bist auch ein Businessmann, dann könnt ihr euch businessmäßig das Ding durchbrechen und braucht überhaupt keine Kunst. So. Ich glaube, dass es nur recht gut funktioniert mit Kunst oder Sport oder irgendwas. Weil ganz plötzlich spielen diese Unterschiede keine Rolle. Und da ist man zum Beispiel, Sport ist ein ganz gutes Beispiel, weil wenn man auch hier auf den Freiplatz geht, wenn du jetzt auf den Freiplatz gehst, Micha Fritz, stellt ihn euch vor. Er kommt jetzt auf den Freiplatz und da sind nur so Baller. So. Und du kommst da hin, weißt, und anfangs werden die sagen, okay, was will der komische, alte, kleine Mann hier? So. Und wenn man dann aber spielt und die merken, okay, der kann auch spielen, kriegt man am Anfang Pässe und dann kann man sich behaupten und dann spielt man ganz normal. Und ganz am Ende ist man so, hey, cool, weißt, cool, dass du mitgespielt hast. Davor werden die aber immer das Vorurteil haben, okay, was? Also
Alter,
ich könnte es auch mit mir machen. Sorry, dass ich jetzt das Beispiel mit dir gemacht habe.
Vollkommen in
Ordnung. Ich kann es auch mit mir weiterführen. Weißt, wenn ich da hinkomme, denke ich, okay, was will die Kartoffel denn hier? Und danach, wenn man sich so irgendwie behauptet oder zusammen das gemacht hat, ob das jetzt Kunst, Business, geil, dass Business jetzt da auch so eine Möglichkeit ist, oder Sport ist, dann hat man so einen anderen gemeinsamen Nenner. Und das braucht man in irgendeiner Form. So. Und da bietet sich Kunst natürlich an.
Ist es das im Hip-Hop bei dir genauso gewesen? Also, dass die Leute erstmal geguckt haben, was kommt jetzt diese Kartoffel? Und dann, okay, der kann ja was.
Das war ganz oft so. Also jetzt nicht nur mit die Kartoffel oder so, aber dass man sich behaupten musste in irgendeiner Form, das war die ganze Zeit so. Weil das war ja so, man macht Rap und auch vor 800 Jahren, als ich das angefangen habe, war das ja auch nicht so wie heute, wo das einfach so zum Status Quo dazugehört und in den Charts ganz oben ist, sondern das war so, da gab es ein paar Bands, die das gemacht haben und schon so einen kleinen Boom und dann ging der wieder weg und da war das was sehr Merkwürdiges und für viele war da so, was will denn der kleine blonde Junge, was willst du mir jetzt erzählen, dass du Rapper bist, so. Und da musste man sich schon immer wieder aufs Neue beweisen so und immer wieder so Skills haben. So, weil sonst, weißt du, stell dir vor, du kommst irgendwo hin und wirst in so Freestyle-Zeug und so Battles immer beleidigt, weißt? Kommst du hin und da sagt man nicht, ey, cool, dass du da bist, sondern man sagt, du Fotze, du Hurensohn, du Wichse, Alter, zack. Und das
müssen wir alles piepen, ne? Dass
wir was, okay, du piep, du piep, du piep. Und du bist so da und bist so, hey, ich bin gerade hier, okay? Und du musst sofort immer wieder dich behaupten und das zurückmachen. Und das war, glaube ich, schon so die Schule, durch die man gehen musste, um das überhaupt zu machen. Also kann ich mich an viele Konzerte erinnern, wo ich beleidigt wurde.
Ist es heute immer noch so? Also musst du dich immer noch beweisen? Muss man sich neu beweisen, anders beweisen, next level?
Ich glaube, der Unterschied ist, wenn man in irgendeiner Form etabliert ist, und ich bin ja jetzt auch nicht Michael Jackson Capital Bra etabliert, quasi in
Michael Jackson, Capital Bra, gleiche Liga?
Ja, ich wollte, Michael Jackson ist mir während dem Satz eingefallen, der ist tot. Wenn ich jetzt irgendjemand, ich glaube, er hat auch die Rekorde von den Beatles und so gebrochen, also muss ich jetzt Capital Bra sagen,
weil
er hat mehr Nummer 1 Hits in Deutschland gehabt als die Beatles. So, also kann man ihn sagen, also ich bin nicht Beatles oder Capital Bra berühmt. Was wollte ich denn jetzt sagen? Alles vergessen. Also, was wollte ich denn jetzt sagen?
Weiß ich doch nicht.
Ich wollte nur über Capital Bra reden, das sagst
du. Ich habe meine eigenen Hänger im Kopf. Das ist schon
schwierig. Wissen, Micha Fritz ist nämlich gar nicht unbedingt da, weil er ist nämlich noch ein bisschen verschlafen.
Verkatert.
Ich habe es wirklich vergessen. Wirklich? Also,
ich habe auch nur ganz kurz versucht, ob ich es
hinkriege. Hast du mir heute schon mal zugehört während dem Podcast oder hast du es dir irgendwann anders an,
ich was wir überhaupt geredet haben? Ich habe mir noch nie, das stimmt nicht ganz, ich habe mir einmal einen Podcast angehört, wo ich drin war als Gast, weil ich über Ayahuasca gesprochen habe und wissen wollte, ob das ich so in einem Kontext gesprochen habe, dass ich es veröffentlicht haben will.
Hast du es veröffentlicht?
Ja, komplett angekannt. Es war sehr interessant, weil ich mich selber überrascht wurde von meinen eigenen Klischees, weil ich morgens auf dem Festival so 12 Uhr einen Podcast und dann mit einem attraktiven Model, so, die mich interviewt hat auf dem Festival. Und ich dachte, ja komm, machst du einen Podcast über ein Model, über Vivo con Agua, das krieg ich schon hin. Dahin ohne Frühstück, gerade einen Kaffee getrunken und dann fängt die an, Eye-Gazing zu machen. Kennst du Eye-Gazing? Eye-Gazing.
In diese?
Das ist 10 Minuten in die Augen schauen. Ohne reden. Und ein bisschen Komfortzonenverlassung auf jeden Fall am frühen Morgen. Und ich fand es unfassbar interessant, welche Emotionen sie und ich hatten währenddessen. Also was man gespiegelt bekommen hat. Das ist ja auch, was Abramovic, heißt die Abramovic? Ja, im MoMA, glaube ich, gemacht hat, wo sie über 8 Stunden täglich einfach Menschen gegenüber saß und die nur angeschaut hat. Und die Menschen haben geweint, die haben gefreut sich, jegliche Emotionen durchlebt, nur durch die Spiegelung. So, und das war mir nicht bewusst. Und dieser Podcast ist dann natürlich komplett anders verlaufen, wie ich gedacht habe. Und irgendwann waren wir bei Ayahuasca und der heilenden Kraft davon. Und das Wäre wahrscheinlich in einem normalen Podcast nicht so passiert. Fand ich sehr interessantes Ritual als Einstieg. Hm. Hast du Rituale?
Ich wollte gerade sagen, zum Glück gucke ich dir nie in die Augen. Sonst wäre das richtig schlimm. Ich wollte erst kurz fragen, hast du Ayahuasca genommen?
Ja. Das war eine Ja-Nein-Frage.
Für die Zuhörer, ich gucke ihm gerade zum ersten Mal in die Augen. Okay, was war deine Frage? Ich will gar nicht drauf eingehen, das können wir mal anders besprechen.
Ja. Meine Frage war, ob du Rituale hast. In der Musik oder in deinem privaten Leben.
Ich habe lauter Rituale, die mir nicht bewusst sind. Also, meine bessere Hälfte spiegelt das irgendwie sehr schön und ich habe mal so wirklich viele Sachen gesehen, okay, wow, das mache ich hier, das mache ich da. Oder Freunde auch, weißt, wenn die so offenlegen, was man für komische Sachen macht. Ich glaube, dass ich viele Rituale habe, die mir nicht bewusst sind.
Welche Rituale? Also willst du eins teilen?
Da müsst ihr wirklich mein Umfeld fragen. Also wo ist es ein Ritual und wo ist ein Tick? Weißt, wir können ja auch Tick sagen bei manchen Sachen und Ritual. Ich glaube, ich habe... ich überlege gerade, ob ich bei Auftritten oder so ein Ritual habe.
Habt ihr als Awesomes ein Ritual?
Wir kommen so zusammen. Wir machen immer so einen Kreis und irgendeiner, der es gerade, der die Lyrik auf der Zunge hat, spricht zu den anderen den dümmsten Scheiß und motiviert die damit. So.
Warme Worte oder dümmster Scheiß?
Es ist so eine Mischung aus wirklich dem Dümmsten, was du je gehört hast, aber auch so einer Wärme mit drin. Also wir lachen da sehr, sehr viel, sind am Ende aber trotzdem so motiviert. Aber es klappt nicht immer. Also es ist auch schon richtig in die Hose gegangen. Oft redet Bartek das. So. Aber irgendjemand, oder der Vater, der Tourmanager macht das gerne, oder ich mach das. Da machen wir das. Sonst, manchmal ziehe ich mich so kurz davor, kurz zurück. Merke ich, dass ich so kurz bei mir sein will, bevor ich da rausgehe. Aber sonst bin ich nicht so ein Ritualstyp, glaube ich.
Wir haben ja diesen Podcast mit Ego-Shifts angefangen, weil wir kurz davor privat darüber gesprochen haben.
Yeah.
Wie groß ist der Unterschied des Ego-Games zwischen dem Einzelkünstler Mackes und dem Bandmitglied Mackes bei Orsons?
Wie meinst du das?
Naja, also bei dem einen Konzert stehst du alleine auf der Bühne oder federführend und bist im absoluten Scheinwerferlicht.
Ja.
Und alle Projektionen, die von unten kommen oder von wo die Menschen auch immer meinen, projizieren zu müssen, gehen auf dich ab. Und bei Orsons ist es zumindest mal 25%. Also
ein Viertel.
Ein Viertel. Kann man sich da mehr verstecken? Also kannst du sich
kann man auf jeden Fall. Und so. Wenn man es auch nicht bei Auftritten, wenn einer es nicht hat, wenn einer
verkackt,
eine Hiobsbotschaft kurz davor bekommen hat, dann kann man es überschminken und die anderen drei halten es hoch. So. Was man wirklich schwer nur machen kann, wenn man so alleine ist. Genau. Sprich, man kann das schon ein bisschen verstecken und ein bisschen untergehen in der Masse von vier. Besonders, weil alle zugenommen haben. Seitdem geht es besser. Das geht auf jeden Fall, aber ja, genau. Deswegen kann sich das Ego, glaube ich, in meinem Solo-Zeugs bestimmt besser aufblasen wie ein Ballon über mir und mich auch mal rumschweben lassen, was es aber auch irgendwie, glaube ich, kaum tut, weil mir immer wieder bewusst ist, dass ich nicht die Beatles oder Capital Bra bin.
Noch nicht.
Ja, noch nicht.
Möchtest du es werden?
Nee, hatte ich eigentlich nie wirklich so vor. Ich wollte immer nur das machen, was ich mache. Ich wollte immer nur die Ideen, die ich habe, umsetzen. Ich wollte immer nur weitergehen. Ich wollte immer nur eine Sprache kreieren. Ich wollte immer nur Projekte machen, die mich selber interessieren und so. Ich hatte nie so das Bedürfnis, ich will, dass alle mich sehen. So.
Ist das genau das Level, das du willst für gesehen werden und Fame? Also so dich erkennen Leute und dich feiern Leute, doch es gibt auch oft genug Menschen, die dich einfach nicht kennen und die dich nicht feiern.
Grüße raus an alle, die das gerade anhören und mich nicht kennen. Für in der Öffentlichkeit sein, ist es perfekt. Also ich will nicht, wenn ich im Supermarkt bin und irgendjemand kommt, was wirklich sehr, sehr selten passiert, finde ich das voll okay und das sind auch eigentlich immer unfassbar
respektvolle
kurze, kleine Begegnungen irgendwie und auch echt coole Leute. So. Das ändert sich natürlich auch, wenn man viel berühmter ist, dann kenne dich auch Leute, die dich halt nicht gut finden. Und so ist es so sehr so ein kleiner Zirkel. Und das finde ich voll okay, dass es so ein bisschen einschneidet in meine Öffentlichkeit. So. Und natürlich will ich auch, dass meine Mucke von allen gehört wird, die da Bock drauf haben. Wenn es viel mehr sind, würde ich nicht sagen, oh, jetzt sind es mir viel. Also ich würde mich da nicht verschließen, aber ich habe nicht den Wunsch, okay, wow, ich will mit jedem Pisskopf ein Foto machen und so und dann bin ich richtig geil.
Hast du das Skillset und das Wissen, wie du viel erfolgreicher sein könntest, erfolgreicher in Anführungszeichen, vermeintlich erfolgreicher, mehr Platten verkaufen, dies, das, und machst es bewusst nicht?
Nee, und ich glaube auch nicht dran, dass es das, wenn irgendjemand sagt, naja, ich könnte ja den Hit schreiben und so, Bullshit. Weißt, der gehört unfassbar viel mehr dazu, als jetzt die richtige kleine Melodie zu haben. Also da gehört wirklich viel mehr dazu. Man neigt dazu, das
zu denken,
auch krass zu unterschätzen und zu denken, hey, weißt, ich könnte ja auch dumb it down und dann wäre ich voll. Nee, ich weigere mich, das so einfach zu sagen. So. Also oft ist es eine viel größere Rechnung. Oft ist Glück auch ein viel größerer Faktor, als man denkt. Und das richtige Timing, so dass ich nicht glaube, wenn jemand sagt, ich könnte eigentlich voll und mach jetzt nicht. Und auch wenn ich das selber sagen würde und auch wenn ich das selber manchmal denke, so, ich glaube da nicht dran. So, da gehört mehr dazu als so, hey, ich könnte auch die Chords spielen und über Liebe reden und mit einer Melodie und dann wäre es sofort ein Hit.
Kennst du das in der Kunst, du stehst vorm Bild und dann ist da rechts unten ein Punkt oder ein Quadrat oder der ist rot und alles andere ist weiß. Und der Kommentar kommt, das könnte ich auch. Mhm. Dass du dann einfach nur denkst, ja, mach doch. Und du könntest, also dass ganz viele Leute genau das quasi sagen und denken, oft dann genau in dieser Szene. Und dass es oft einfach nur die Leute es nicht machen oder die Komfortzone gar nicht verlassen oder auch nicht die Arbeit dahinter sehen, die passieren muss und die Auseinandersetzung, damit du eben eine Leinwand mit einem roten Punkt irgendwo hinhängst.
Ja, weil ganz viele das ja auch mit Skill oder mit Fähigkeit verwechseln. Nach wie vor ist ein guter Maler, weil der kann voll fotorealistisch malen. Das ist ja immer
ein Handwerk.
Im 21. Jahrhundert, genau. Ganz oft wird das so da nicht gesehen, was Kontext bedeutet. Oder was eine Historie bedeutet, wo das herkommt, wieso ist da ein roter Punkt rechts unten, wer hat davor schon mal aufgegeben, gegenständlich zu sein und wo kamen dann Formen und wie ist es über all die Jahre gewachsen und wer hat welche, also man muss ja alles wissen, damit man dann das Bild angucken kann, wieso der rote Punkt dort unten ist. Und das wird natürlich oft, also das ist Leuten halt so anstrengend oder so. Und dann sehen die nur, okay, da ist keine Fähigkeit, die über meine eigene hinausgeht, also ist es auch nicht mehr wert. So. Und die denken dann nicht, okay, also könnte ich selber auch was machen, sondern der Umkehrschluss ist, also ist das nichts wert.
Wer bestimmt den Wert deiner Arbeit?
Ihr da draußen. Ihr da draußen in dem. weiß ich nicht. Ich? Der Markt? Wie viele Leute das gut finden, ob das für Leute einen Wert hat.
Ist es also das Zusammenspiel aus allem? Also es gab doch bestimmt einen Song, den du richtig gut fandest von dir und der überhaupt nicht angekommen ist. Und der draußen nicht oder den fandest du okay und der draußen überhaupt nicht funktioniert hat. Und es gab bestimmt andersrum auch einen Song, den du so vielleicht 3-1 abgestimmt wurde im demokratischen Haufen von Orsons und der aber voll der Hit geworden ist.
Ja, das ist bestimmt alles passiert. Mir ist gerade eingefallen, bei der letzten richtigen Gitarrenshow habe ich so in der Vorbereitung, wollte ich so zum ersten Mal ein Cover spielen. Ich habe noch nie ein Cover gespielt. Ich kann auch keine anderen Lieder außer die paar, die ich selber geschrieben habe. Wirklich. Und dann sind mir so meine beiden Lieblingslieder eingefallen, so zu dem Zeitpunkt. Das war Bamboleo von den Gypsy Kings und Halleluja von Leonard Cohen. Und dann dachte ich mir so, okay, wie geil ist es, dass das so ähnlich klingt. Und ich mache ein Lied, das heißt Bamboluja und vereint die beiden Lieder und habe da die ganze Zeit so rumprobiert. Und dann dachte ich, ich will rauskommen auf die Bühne und sagen, hey, ich war seit 3 Jahren nicht mehr mit der Gitarre auf der Bühne, weil ich 3 Jahre damit verbracht habe, diese beiden Lieder, meine Lieblingslieder zu mixen und ein neues Lied zu kreieren. Und das ist das krasseste Lied, das es jemals gab. Das ist Bamboluja. Und dann habe ich so gespielt, so gemixt, so, also die Akkordfolge von dem einen und die Melodie von dem einen mit dem Text von dem anderen und so. Das ist so ein Hybrid. Und ich fand, das war das Lustigste, was mir in dem Moment, fand ich wirklich das Lustigste, was ich je gehört habe. Muss man hören, also ist jetzt ein bisschen abstrakt, müsst ihr wirklich ein bisschen hören. Wie
kann man es hören irgendwo?
Also es gab es nur live.
Es gibt es nicht auf Video.
Und dann hab ich's.
Würdest du es für uns spielen? Also kannst du ein Video und das nochmal machen?
Ich muss mal nochmal die Aufschriebe, die dreijährig entstandenen Aufschriebe nochmal rausholen. Vielleicht kann ich es dann mal spielen für euch. Genau, Bamboluja, Riesenhit. Und dann habe ich das so, bevor ich die Konzerte gemacht habe, habe ich das so einem Freund von mir so gezeigt. Und der hat einfach so nicht reagiert und war so, ja, okay.
Fand's nicht witzig.
Fand's überhaupt nicht witzig. So.
Und die Leute im Publikum fanden es aber witzig bei der Live-Performance?
Genau, und dann habe ich es aber
trotzdem
deswegen, witzig. Ich fand's witzig, also war mir scheißegal, dass so mein erstes Mini-Publikum das nicht witzig fand. Ich hab's gemacht und es war ein sehr, sehr schöner Moment, weil es so was Absurdes aushebelt, weil plötzlich so zwei Welten zusammenkommen, die irgendwie überhaupt nicht passen. Und es hat funktioniert. Das fand ich sehr lustig, aber es kann auch genau andersrum sein, weißt, dass ich irgendwas irgendjemand zeige, so ganz privat, und der sagt, das ist das Lustigste, dann denke ich, okay, wow, damit gehe ich jetzt auf die Bühne und spiele es und bomb voll und niemand findet es lustig und muss einfach so durch den Song durch und spiele beim nächsten Konzert halt nicht mehr. So.
Fliegen die so schnell raus?
Wenn ich selber merke, so, ah, okay, wow, ich finde es selber irgendwie auch überhaupt nicht lustig, dann ja. Wenn ich selber denke, Bamboluja ist das Lustigste, was ich je gehört habe, dann spiele ich es auch, wenn niemand lacht.
Welche Verantwortung hat aus deiner sehr subjektiven Sicht der Musiker, die Musikerin in heutigen Zeiten, sich sozial zu engagieren? Und hat sie überhaupt eine?
Ich werde das hier und da gefragt. Vielleicht war ich auch sehr gern für dich, für euch, auch immer wieder Projekte mach und so. Wurde ich das schon das eine oder andere Mal gefragt, und ich finde es wirklich schwierig, weil, und dann bringe ich immer das Beispiel an, wenn Musik wack wird, so, dann bringt das auch nichts. Dann bringt auch die aufgeladenste Musik nicht, wenn es nicht gut und pur und wenn es nicht irgendwas Fantastisches hat. So. Sprich, wenn sich das jemand anzieht, so, und das nicht fühlt und damit schlechte Musik macht, weiß ich nicht, ob das in der Musik sein muss. Weißt, dann mach lieber deine Musik und red von mir aus auch nur über Lambos und Geld und mach dann lieber den einen Post, wo du sagst, hey, guck mal, leg mal den Fokus dorthin, so, was auch wieder überhaupt Engagement war. Also das können wir gleich auseinandernehmen, bevor die wacke Musik machen. Also das ist Punkt 1. Ich glaube nicht, dass es zwangsläufig in Musik oder in Kunst rein muss, damit irgendwas gut ist. Auf der anderen Seite finde ich, wenn man schon die Möglichkeit hat, irgendwelche solche Kanäle zu haben und so, würde ich es jedem anraten, so vielleicht zu machen, aber nur, wenn er es selber fühlt. Weil das haben wir jetzt auch in der einen oder anderen Bewegung. Es gab jetzt recht viel, was so durch soziale Netzwerke geflutet wurde und kurz so einen Peak hatte. Weißt? Und genau, kann jeder mal ein schwarzes Quadrat posten? Peak? Und ganz plötzlich habe ich so bei anderen Leuten Posts und so gesehen, wo ich dachte, echt? So, wow, ich habe noch nie gesehen, dass ihr euch irgendwie engagiert. Und finde es erstmal cool auch, dass ihr euch engagiert. Aber ich check mal, ob ihr euch in 2 Wochen oder in 2 Monaten auch noch engagiert oder nicht mehr. So. Und ich glaube sogar, dass dann diese Peaks, wo Leute auch einfach mit aufspringen und das machen, irgendwie doch mehr bringt, als wenn sie es nicht machen würden. So, aber ich, ich, Ich finde es schwierig, das als, wie soll ich sagen, als Grundvoraussetzung für Musiker, so, okay, du bist jetzt so und so groß, dein Account ist so groß, du musst jetzt soziale Sachen, soziale Missstände offenlegen. Das finde ich irgendwie leider Quatsch, aber ich würde es trotzdem jedem empfehlen.
Wo wird der Unterschied, also so vom Verständnis her, habe ich das jetzt auch schon oft in meinem Leben gehört, ja, ein Musiker, Musikerin, irgendein Projekt müssen sie unterstützen, irgendwas müssen sie machen, sozial, so in der Öffentlichkeit. Also, dass es von denen erwartet wird und vom Zahnarzt, Zahnärztin wird es nicht erwartet.
Und korrigiere mich, falls ich falsch liege, weil die halt eine andere Öffentlichkeit haben. Ich weiß nicht, was du für einen Zahnarzt hast.
Ja, Gott.
Also, in dem seine Öffentlichkeit ist, dass er jedem Typ, der den Mund offen hat,
ist auch eine Öffentlichkeit.
Hey, übrigens, hast du schon gemerkt? Also, weißt du,
funktioniert nicht. Er lebt nicht von der Öffentlichkeit und deswegen muss er nicht zurück.
Ich glaube, dass man es wegen der Öffentlichkeit einfordert.
Okay. So.
Ich sage nicht, dass es deswegen viel mehr Sinn macht. Ich fand auch den Zahnarzt, der wirklich Leute voll labert, während die keine Chance haben, was zurückzusagen und halt für Viva Con Agua für irgendwas anderes Werbung macht oder
ich meine, es gibt doch diese Kopfhörer, die komplett jegliches Neues reducen. Rein theoretisch, liebe Zahnärzte, Zahnärztinnen Deutschlands, bitte lass uns eine Kooperation machen mit diesen Kopfhörern und dann besprechen wir einfach einen Text, gesprochen von Meckes, macht er bestimmt, weil der kann ja nicht Nein sagen, wie er schön in dem Podcast. Also er hat zwar keinen Bock, danach findet das gut. Und du besprichst einfach, also du erklärst einfach das
Projekt. Hallo, lieber Patient.
Ja. Wie würdest du es machen?
Ignoriere den Schmerz. Kennst du Viva Con Agua?
Liebst du so Brüche? Genau sowas, also so Absurditäten.
In sowas reinspringen?
Ja, und einfach so, gibt es irgendwas aus deiner Kunst, Musik, das nicht einen Bruch hat? Also wo nicht Brüche sind?
Sehr, sehr wenig. Und ich glaube, also ich kann dir auf zwei Arten antworten. Ich kann zum einen sagen, voll, weil es mich fasziniert, die Brüche und baba. Oder ich kann dir so quasi als Markus antworten, ich glaube, dass ich mich oft so gedrückt habe vor dem ohne Bruch und das auszuhalten, das was so ist, das was so und so ernst ist oder so und so traurig ist, sondern dass es bestimmt auch immer so eine Flucht in so einem Bruch war. Das glaube ich auf jeden Fall. Es gibt Lieder, Unperfekt zum Beispiel war so ein Lied, das ich geschrieben habe und lustige Entstehungsgeschichte, weil ich habe den Song geschrieben für die Leute da draußen. Das ist ein Song von mir, ist unperfekt. Und erst eine Version für mich, die voller Brüche war. Man hat die Strophen überhaupt nicht verstanden. Ich habe es nur geschrieben für mich. Das ist auf so einer EP bei mir rausgekommen. Ich weiß noch, dass im Studio damals Cars von den Orsons da war und gesagt hat, hey, ich glaube, das ist ein wirklich großes Lied, aber schreib die Strophen so, damit ich es auch verstehe. Und ich habe ihn noch so verlacht, ich so, aber es geht, also wow, soll ich sowas und sowas schreiben? Dann ist er aus dem Studio rausgegangen und ich habe wirklich in 10 Minuten und ein bisschen auch einfach nur ums Cast so, guck mal, wie willst du so, weißt? Und habe so, dann so die Zeilen, ich gebe gerne an, so, weißt? Und habe so überlegt, was wo bin ich denn unperfekt, so. Und ganz plötzlich war so eine neue Version von dem Lied da, die nicht diese Brüche oder weniger Brüche hatte. Und einfach nur, weil Cast es so als ehrlichen Input hatte und ich es ihm eigentlich nur so,
zeigen
weiß mal. Ich, guck mal, das scheiße ich dir hin, weißt? Und ganz plötzlich war es aber eine viel purere Form von dem Song. Und ich glaube, dass das so in manchen Songs auch so irgendwie sehr, sehr viel purer ist, als man denkt. Ich glaube nur, dass meine Öffentlichkeit in Interviews oder sonst irgendwas immer so ein einziger Eiertanz war. Weil ich keine Lust hatte, auch so zu viel dann ganz Persönliches so in der Öffentlichkeit zu haben. So. Also mein Instagram-Profil oder sonst irgendwas ist so nicht bei mir zu Hause oder es war immer so eine Trennung. Deswegen glaube ich, war da viel mehr so Eiertanz, weil ich das so weghaben wollte. Aber in den Songs ist es dann doch purer, als man denkt. So vielleicht. Ich rede wieder so viel. Jetzt fällt mir gerade wieder auf, kommt der Punkt, wo ich so merke, wieso ich dir eigentlich hätte absagen sollen.
Ja.
Weil ich so viel rede und mich das so nervt. Weil so, es sich anfühlt, als wären es nur Füllwörter aneinander. Ich komme nicht zu den Punkten, die ich erzählen will. Ich glaube, ich muss aufhören mit so Interviews und Podcasts. Und so. Also wirklich, das ist. Danach fühle ich mich immer kacke. Jetzt fällt es mir auch wieder ein. Ich freue mich, wenn ich dich draußen sehe. Ich finde es kacke, wenn du mir die WhatsApp schreibst. Dann freue ich mich, wenn ich dich draußen sehe. Dann freue ich mich, mit dir hier zu sitzen, dir nicht in die Augen zu schauen und mit dir zu reden. Und dann, wenn es fertig ist, denke ich mir, wow, jetzt hast du wieder so viel gelabert und alles war nur Mist.
Findest du es auch absurd, dass manche Menschen das interessiert, was du laberst? Also es geht mir voll oft so, dass ich auch eine gewisse Absurdität, dass wenn dann Leute sagen, ey, du inspirierst mich oder so, was, what the fuck?
Das finde ich absurder, wenn das bei dir passiert.
Ja, absolut. Also das passiert natürlich auch viel seltener und in ganz anderen...
Ja und nein, also ich finde es wirklich absurd, dass das was macht oder wenn es was macht, weil ich finde es absurd, aber ich finde es nicht, wie soll ich sagen, ich finde es nicht unwahrscheinlich oder ich finde es nicht, ich glaube, dass wenn man was rausgibt, wenn man was teilt, wenn man was öffentlich macht, wenn man was über den Äther jagt, wenn man was gibt, dass dann Leute sich das rauspicken können, was ihnen gefällt. So. Und erst dadurch, dass man es zugänglich macht, kann was passieren. Deswegen bin ich nicht überrascht, dass was passiert. Mhm. So. Ich finde es nur absurd, zum Beispiel in diesem Podcast, wenn ich selber den Eindruck habe, okay, das ist doch richtiger Rotz, was ich rede, wenn dann da Leute was rausnehmen. Aber es ist ihr gutes Recht und vielleicht kann ja auch aus Rotz was entstehen.
Also die Essenz des Rotzes heute zu extrahieren, wird nicht leicht. Was ist das krasseste Feedback auf dein Wirken, was dir spontan einfällt? Wo du so dachtest, wow, das wurde bewirkt? Also
ganz ehrlich, gab es wirklich viele Nachrichten in irgendeiner Form, ob digital oder sogar in Briefform oder so, von Leuten, die mir sehr, sehr nah und sehr persönlich geschrieben haben, wo ihnen meine Musik geholfen hat, was es mit ihnen gemacht hat oder wie es ihnen geht oder wie nur irgendeine Zeile in einem Lied ein Satz war, den die für sich nie gefunden haben und an dem die sich festhalten können oder so, die so einen sehr, sehr nahen Einblick hatten. Also da gab es schon einige. Und ich bin auch sehr dankbar, dass, also dann in dem Moment finde ich es auch null absurd und bin sehr dankbar dafür, so wie, dass es was macht und dass es irgendjemand was geben kann. So, ja, also ich glaube, da könnte ich jetzt nicht den einen Moment rauspicken, aber...
Freut es dich und überfordert es dich auch zur gleichen Zeit?
Ja klar, es ist höchst absurd, weil es nur eine Projektion ist, die ja haben. Also weißt du, es ist ja nur deren Wirklichkeit von einer Zeile aus einem Lied. Es ist was Zusammengebasteltes. Sprich, nehme ich da auch gar nicht so viel Credit dafür, sondern ich freue mich einfach, dass irgendjemand was gebracht hat. Und wenn das dann so der kleine Fetzen von mir war, ist cool. Aber es ist höchst absurd.
Es gibt doch bestimmt irgendjemand, der eine Textzeile oder irgendwas von dir tätowiert hat, oder?
Ja. Herrscharen.
Herrscharen.
Vielleicht hast du auch ein Tattoo mit einer Zeile von mir.
Ja. Warte, ich kann es dir zeigen.
Ja. Ja. Nee, es gibt wirklich einige.
Sind es Textzeilen alles oder ist es auch mal dein Gesicht, dein hübsches? Gibt es das schon?
Gesicht weiß ich nicht, aber so wirklich auch.
Also falls ihr da draußen irgendjemand Meckes Gesicht auf seinem Körper haben wollt, nicht. Ich bezahle also, es. Wir gehen zum Tätowierer zusammen mit Meckes, machen eine Viva Con Agua Spendenaktion, ihr legt was drauf, ich zahl's. Organisiert den Tätowierer, machen schöne mediale Nummer drauf, wenn ihr.
Aber nur Hals-Tattoo zählt. Also was? Arsch oder so zählt. Es muss schon sichtbar sein oder Stirn. Eigentlich auf die Stirn.
Was lustig wäre, wäre ja quasi dein Gesicht 1:1 auf das Gesicht zu tätowieren.
Gesicht. Okay, Gesicht aufs Gesicht würde ich auch was dazu.
Ja, das wäre auf jeden Fall groß. wie sehr hast du, also es gab diesen Moment im Vivo Con Agua Kosmos, wo der erste Christoph Laudern sich das Vivo Con Agua Logo auf den Unterarm tätowiert hat.
Ja.
Das war der Moment, wo ich Benny gesagt habe, fuck, jetzt dürfen wir erst recht keinen Scheiß mehr bauen. Also einfach, weil sonst läuft dieser Mensch mit dem Viva Con Agua Logo rum und kann sich aber nicht mehr damit identifizieren und wir haben seinen Arm für immer versaut. War das bei dir ähnlich? Dass du gedacht hast, fuck, Alter, weil krass. So.
Die haben das tätowieren lassen?
Ja.
Ich habe es wirklich allen am Anfang immer ausgeredet. Also wenn die zu mir nach einem Konzert herkamen, kannst du mir das und das aufschreiben oder so. Ich würde es mir gerne tätowieren lassen. Habe ich ganz am Anfang immer jeden noch ins Gebet genommen. Komm mal mit. Und mit ihm so, hey, oder mit ihr so geredet, hey, nee, also weiß, ich würde das nicht mal von dem und dem, richtig so Erziehungsarbeit habe ich versucht zu leisten. Es war aber völlig scheißegal und alle haben es trotzdem gemacht.
Ja.
Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, okay, stimmt, mach doch, was du willst. Willst du dir die Zeile, okay, mach's doch. Ich habe so gemerkt, dass Tattoos auch nicht, wie beim, ich bin nicht tätowiert, weil es für mich so irgendwas wäre oder so ein Gedanke wert wäre.
Willst du dir vielleicht Meckes auf dein eigenes Gesicht
tätowieren? Ich würde mir mein Gesicht auf mein Gesicht tätowieren. Das wäre das Erste, was ich wirklich sagen würde.
Gibt es ein Tattoo, das dir, oder eine Textzeile, die du, also, oder anders gefragt, sonst wärst du ja tätowiert, sonst ist die Frage obsolet. Wenn du eine Textzeile auf deinen Körper tätowieren müsstest, aus irgendwelchen absurden Gründen, welche wäre es?
Gucci, 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 Gucci.
Ist das eine Textzeile?
Ich glaube. Gucci Gang, Gucci. Ich weiß nicht, woher Gucci. Gucci Gang, Gucci Gang.
Ist auch
Capital Versace, Bra. Versace, Versace. Nee, das wäre eigentlich ein geiles Tattoo. Versace, Versace, Versace.
Weil es für dich was aussagt?
Cause I'm rich, bitch! Nee, ich glaube, ich würde mir keinen Textzeile tätowieren.
Nee, das war ja auch nicht die Frage.
Du meinst, wenn ich müsste?
Ja, du hast ja auch schon gesagt, welche.
Ach so. Sondern
einfach nur, was Versace, ja, Versace, Versace für dich bedeutet.
Das bedeutet für mich, dass ich all meine Ziele erreichen kann, wenn ich nur Repetition ist, wie sagt man, da gibt es doch dieses Sprichwort, Wiederholung ist der Meister des, du kennst doch so Sprichwörter und so.
Kalendersprüche kenne ich.
Du bist doch so ein laufender Kalenderspruch. Micha, sag mal, wie geht es mit Wiederholung? Repetition ist...
Kampfsport, nein.
Ist der Meister und wenn man es nur oft genug visualisiert und wiederholt und daran glaubt, dann kann man es auch schaffen. Das würde ich rein interpretieren in Versace, Versace, Versace.
Wow. Also, wer sich jetzt aus deinem Rotz keine
Essenz heraus... Wer jetzt gerade erst eingeschaltet hat, kann. Wer die letzte Minute gehört hat.
Es reicht.
Ja, das ist alles drin.
Gibt es noch etwas, was du den Menschen da draußen von deiner wirklich großen Erfahrungsschatz und Weisheit... Bist du jetzt am Zenit deiner Weisheit? Gehst jetzt bergab?
Ich habe so das Gefühl, ich fahre so als Kind schon erwachsen, ich werde immer dümmer. Also es ist eher so, dass weniger Weisheit da ist.
Liegt das an den Orsons?
Bestimmt auch.
Waren die alle erwachsen als Kind? Also ich kann mir irgendwie Bartek nicht so richtig erwachsen vorstellen. Ich
waren Kind und sind nie erwachsen geworden.
Ja.
Und die anderen waren, ich sag mal, zwei Orsons waren erwachsen als Kind und zwei waren immer Kind und sind immer Kind geblieben. Und die, die erwachsen waren, werden jetzt auch immer mehr Kind.
Und wenn ihr richtig... ratet, oder wie geht der Spruch, wenn ihr richtig seht?
Repetition is the master of, wenn ihr richtig steht.
Versace, Versace, Versace. Wenn du die Aufmerksamkeit der kompletten Welt hättest, für 30 Sekunden, was würdest du sagen?
Hört mal auf. Hey, wirklich jetzt. Hört mal auf. Hört mal auf, euch an dem Zeug festzuhalten. Hört mal bitte auf, euch an so an Gier festzuhalten. Das, bitte hört doch auf. Hört doch auf, nicht zuzuhören, wenn irgendjemand sagt, guck mal, wir müssen nur das und das machen und dann wäre die Welt besser. Dann wird die Welt vielleicht länger überleben. Hört doch auf, das trotzdem zu machen. Hört doch einfach mal, hört doch zu. Also hört auf, das so zu machen und hört lieber zu. Hört doch auf, so rumzunehmen. Hört doch auf, so ein verdammter Wichser zu sein. So. Und du auch, und du auch, und du auch. Sondern ihr wisst schon selber. Ich muss euch das gar nicht, also wir müssen gar nicht drüber reden. Ich muss euch gar nicht jetzt erklären, was es zu tun gibt, sondern ihr müsst einfach aufhören, das Gegenteil zu tun. 30 Sekunden noch.
Das wäre eigentlich das perfekte Ende und trotzdem habe ich noch eine Frage. Glaubst du daran, dass die Menschheit oder der Mensch an sich genau das alles weiß? Also, weil du ja auch bewusst gesagt hast, ey, ich muss es euch eigentlich gar nicht sagen.
Ja.
dass du intrinsisch, wenn man, das ist eine große, große Aussage vielleicht, mit sich im Reinen ist oder mit sich in Kontakt ist und fühlt, seinen inneren Kompass hat und weiß, ey, hier mache ich eigentlich gerade Scheiße, wenn man drüber nachdenkt. Ja. Und dass irgendetwas uns Menschen ablenkt davon, zuzuhören, wirklich in uns reinzuhören und dann zu, ey, wenn ich zu Meckes das jetzt sage, dann ist es einfach uncool für ihn, wird sie ihn verletzen. Also glaubst du, das weiß man tief in sich innen drin?
Ich glaube, man weiß es, man kann nur nicht mit abstrakten Gedanken so viel anfangen und man ist faul. Weil ich glaube, dass jeder, wenn er das bei sich in der Familie sieht, dass es irgendjemand schlecht geht, dann hilft er dem. So. Also weißt, oder wenn er zu Hause merkt, okay, wow, wenn ich das und das mache, dann geht es besser. Oder wenn ich das und das lerne, dann kann ich vielleicht mehr Geld verdienen und kann meine Kinder besser, oder was weiß ich. In sowas Kleinem hat es ja jeder kapiert. Sobald es aber halt ein größeres Konstrukt wird und abstrakt wird, dann checkt niemand mehr was und da sind wir erstmal faul. Weißt, wieso soll ich persönlich auf irgendwas verzichten, was irgendeiner abstrakten Idee was bringt? Und diese Transferleistung, das von mir selber, von meinen Bedürfnissen auf was Abstraktes zu bekommen, das ist ja die einzige Challenge. So. Weil wenn jemand bei mir aus der Familie droht zu sterben oder wenn meine Kinder irgendwo rumlaufen, mit Tränengas beschossen werden, dann kämpfe ich dafür. Wenn es ein abstrakter Gedanke ist, dass es in Moria passiert, dann, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Es ist mir zu abstrakt. Und ich glaube, dass einfach nur diese Transferleistung, das von was Persönlichem zu was Abstraktem zu bekommen oder das Abstrakte so nah zu bekommen, dass man das spürbar hat, das ist das Einzige. Und nicht, dass da irgendjemand was lernen muss, sondern dass es in allen da, die Ideen sind nur zu abstrakt.
Vielen Dank für deine Transferleistung.
Versace, Versace, Versace.
This is Viva Con Agua. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.